legen wir los. Letztes Mal haben wir, wenn mich nicht alles täuscht, geschlossen mit der Definition oder einer Wiederholung von konjugierten Klassen. Dann haben wir gesagt, was Klassensummen sind. Wir haben uns ein Beispiel angeschaut, 2.16, das müsste das letzte gewesen sein, was wir gemacht haben. Dann kommt jetzt 2.17. In Lemma 2.17 schauen wir uns unter anderem die Gruppenalgebra an, von einer endlichen Gruppe G über einem algebraisch abgeschlossenen Körper. Und wir sammeln dann nochmal, was wir jetzt alles so wissen und was der Zusammenhang zu diesen Klassensummen ist. Das ist Lemma 2.17. Dann kommen wir Standardvoraussetzungen und zusätzlich soll K algebraisch abgeschlossen sein, damit wir einige der vorherigen Resultate gut benutzen können und A halb einfach. Dimension des Zentrums von A bestimmen über K. Und zwar stimmt die überein mit der Anzahl der A-Isomorphie-Klassen von einfachen A-Modulen. Wir stellen uns also folgendes vor: Wir gucken mal auf der Welt, was gibt es so für einfache A-Modulen. Dann unterteilen wir die in A-Isomorphie-Klassen, zählen nur diese Klassen und die Anzahl ist dann genau dasselbe wie die Dimension des Zentrums von A über K. Und hier brauchen wir jetzt, dass die Gruppenordnung nicht durch die Charakteristik von K teilbar ist. Das wird später noch ganz häufig vorkommen. Das, was wir hier machen, Darstellungstheorie, und wir lernen heute noch, was eine Darstellung ist. Darstellungstheorie teilt sich sehr natürlich in zwei Zweige auf. In dem einen Fall, also man hat ja die ganze Zeit eine endliche Gruppe und einen Körper. Und in dem einen Fall, da ist die Charakteristik des Körpers ein Teil der Gruppenordnung. Und das ist dann ein Zweig der Darstellungstheorie. Und in dem anderen Fall teilt die Charakteristik des Körpers nicht die Gruppenordnung. Das ist der andere Fall, der zur sogenannten gewöhnlichen Darstellungstheorie führt. Das ist das, worauf wir uns in dieser Vorlesung konzentrieren. Diese Voraussetzung, die hier kommt, ist jetzt also eine, die wir noch ganz oft sehen werden. Sei die Gruppenordnung nicht durch die Charakteristik von K teilbar. Schönes Beispiel sind die komplexen Zahlen, algebraisch abgeschlossen, Charakteristik 0, da funktioniert alles. Gut, jetzt wollen wir das konkreter machen, was wir gerade gemacht haben. Wir wollen für A die Gruppenalgebra KG betrachten. Wir schauen uns Repräsentanten an der KG-Isomorphie-Klassen von einfachen K-Modulen, KG-Modulen. Die Klassen, aus jeder nehme ich mir einen Repräsentanten. Ja. Dann ist die Gruppenordnung die Summe der Quadrate der Dimensionen. Summe von Quadraten. Und wir können auch eine Basis hinschreiben, eine K-Basis für das Zentrum dieser Gruppenalgebra. Da kommen diese Klassensummen hinzu. Und die Menge der Klassensummen schauen uns die konjugierten Klasse davon an und summieren in der Gruppenalgebra die Elemente dieser konjugierten Klasse auf. So kommen wir auf die Klassensummen. Die Menge dieser Klassensummen bildet eine K-Basis des Zentrums von KW. Dieser Klassensummen ist die Anzahl der konjugierten Klassen und hier ist die Anzahl dieser Moduln hier ist n. Insgesamt kommt dann raus, dass die Anzahl der konjugierten Klassen dasselbe ist wie die Anzahl der KG-Isomorphie-Klassen einfacher KG-Moduln. Kompakt zusammenfassen wollen, dann sind diese Schemata, die wir uns da dann aufstellen, immer quadratisch. Und dass die quadratisch sind, liegt daran, dass auf der einen Seite etwas steht, was zu einfachen Modulen gehört und auf der anderen Seite etwas, was zu konjugierten Klassen gehört. Und dass es gleich viele sind, also dass es genauso viele Isomorphieklassen einfacher Modulen gibt wie konjugierten Klassen in der endlichen Gruppe, führt dazu, dass diese Schemata quadratisch werden. Das kommt dann später nochmal. So, ich hoffe, dass es jetzt alles da steht. Das müssen wir jetzt alles noch beweisen. Aber ganz viel davon ist nur eine Anwendung von Zeug, was wir letzte Woche uns angeguckt haben. Ich habe hier einen Spickzettel. Es ist im Wesentlichen so eine Art Puzzle. Man muss gucken, was ist was und welche Teile aus den letzten Sätzen. Und dann, wenn uns nichts mehr einfällt, noch Satz von Wedderburn oder so, gibt uns dann diese Aussagen. Das ist einfach so ein bisschen gefummelt. So, Aussage A. A ist halb einfach nach Voraussetzung, das heißt, wir können jetzt die Resultate von vorher verwenden. Zum Beispiel hatten wir diesen Satz 2,15. Wir fangen an damit, dass die Anzahl der A-Isomorphie-Klassen von einfachen Modulen dasselbe ist wie die Anzahl der homogenen Komponenten, die wir in A finden. Woher kommt das? Das ist der Satz von Wedderburn und zwar Teil C. Teil C sagt, dass man jeden einfachen Modul sozusagen in A schon sehen kann. Das heißt, die verschiedenen homogenen Komponenten müssen widerspiegeln, wie viele solche Klassen man da hat. Und das ist die erste Aussage, die wir hier brauchen. Achso, wenn ich unleserlich schreibe, bitte einfach sagen, falls ich irgendwo zu schnell bin oder zu kritzelig. Ist das unklar?
Ist das nicht eine Übungsaufgabe?
Ein Teil da irgendwo ist eine Übungsaufgabe, ja. Moment, ich muss mal gucken. Irgendwo an irgendeiner Stelle höre ich auf. Ich schaue gerade mal, wo das ist. Es ist in Serie 2 und zwar genau. Die Dimension des Zentrums ist die A. Dann soll ich jetzt vielleicht nicht so viel dazu sagen. Aus irgendeinem Grund habe ich mir gemerkt, dass einer von diesen insbesondere Teilen die genaue Formulierung der Aufgabe war. Dann höre ich da jetzt vielleicht einfach auf. Ah. Ach so, dann habe ich das. Ich habe vergessen, mir das hier reinzuschreiben. Na, das war der erste Teil, also nach Längen ist nicht fertig. Ich gebe also den Hinweis, dass man Satz 2.11c benutzt und die Resultate aus der letzten Vorlesung. Da muss man es richtig zusammenpuzzeln. Vielen Dank für den Hinweis. Könnt ihr euch in der nächsten Woche anhören? Das hat bestimmt schon jemand vorbereitet. So, jetzt kommt Teil B. Teil B ist fummeliger. Das hätte sich mehr gelohnt, das hätte ich einfach klargestellt. Moment, eine Teile gerade auf. Was passiert, wenn man sich das hier nicht reinschreibt? Ich hoffe, ich habe an den anderen Stellen dran gedacht.
Was ist denn da los? Gut, die Voraussetzung, die wir da haben, Charakteristik des Körpers teilt die Gruppenordnung nicht,
sagt, dass wir den Satz von Maschke anwenden können. Und der Satz von Maschke sagt uns dann, dass die Gruppenalgebra KG halb einfach ist. Und das ist gut, weil wir nämlich dann das Zeug, was wir vorher so gemacht haben, für allgemeine halb einfache Modulen A, auf die Gruppenalgebra anwenden können. Satz von Maschke war 2,7. Und den kann ich anwenden, weil ich die Voraussetzung habe mit der Gruppenordnung. Also siehe Voraussetzung, wir können ihn anwenden. Dann wissen wir, es ist KG einfach. Dann können wir das Zeug von vorher benutzen. Und jetzt wird es ein bisschen fummelig. Wir fangen an mit der Dimension von der Gruppenalgebra KG über K. Da müssen wir uns erinnern, was die Gruppenalgebra war. Wir nehmen die Gruppe G als Basis und basteln dann einfach einen Vektorraum über K mit diesen Basiselementen, indem wir einfach die Linearkombinationen hinschreiben. G ist also eine Basis, das heißt, diese Dimension ist das gleiche wie die Gruppenordnung. So. Und für das, was hier unten, für was hier steht, für diese Dimension, können wir aufgrund dessen, was wir uns gerade überlegt haben, anwenden, was wir wissen. Zum Beispiel haben wir in Satz 2,15 Teil C gezeigt, dass das so eine Summe von Quadraten ist. Und die Zahlen, die wir quadriert haben, waren immer die, ich glaube, es waren die Anzahlen der einfachen Modelle in so einer Zerlegung der homogenen Komponenten. Aber wir wissen auch, dass das dasselbe war wie die Dimensionen dieser einfachen Modelle. Und das basteln wir gleich einfach nur zusammen. Erstmal ist das hier die Summe über die Dimensionen über K dieser einfachen Modulen V1 bis Vn, die wir uns als Repräsentanten hergenommen haben. Die läuft von 1 bis n. Und was ich da reinstecke, ist Satz 15 Teil C, wenn ich mich nicht täusche. Ich muss mal gucken, ob das stimmt. Teil D sagt, dass diese Dimensionen hier, vielleicht hätte ich erst diese KIs da eintragen sollen. Also die KIs waren diese Anzahlen und die Dimensionen hier werden besser mit Teil D. Das sind also zwei Schritte in einem. Zuerst steht in Teil C, dass man das so als Summe schreiben kann. Wenn man sich die Zahlen anguckt, über die quadriert und dann summiert wird, sieht man mit Teil D, dass es genau diese Dimensionen sind. Dann steht der erste Teil schon da. Jetzt kommt der Klassensummenkram. Was machen wir denn da? Vielleicht beginnen wir mal damit, dass wir uns überlegen, dass diese Klassensumme überhaupt im Zentrum liegen. Denn um eine Basis davon zu sein, sollte man da besser drin liegen. Wäre nicht schlecht, der inneren Modifikation in dieser Algebra mit allem vertauschbar ist. Nehmen wir uns also eine Klassensumme her. Und jetzt, was müssen wir uns klar machen? Alles, was in dieser Gruppenalgebra passiert, wird definiert darüber, wie sich die Gruppenelemente zueinander verhalten. Denn die bilden ja eine Basis. Also haben die Gruppenelemente als Basis, dann Linearkombinationen daraus mit Elementen aus dem Körper. Und wie man dann solche Elemente, solche Linearkombinationen multipliziert, hat sich dann wieder zurückgezogen auf die Multiplikation in der Gruppe, mit der wir angefangen haben. Heißt also, dass
wenn man hier so Kommutativität zeigen will, sprich wenn man zeigen will, dieses Ding kommutiert mit allem in dieser Gruppenanummer, dass es dann genügt zu zeigen, dass diese Klassensumme mit jedem Gruppenelement kommutiert. Alles andere folgt dann darauf, einfach aus der Definition dieser inneren Multiplikation in der Gruppenanummer. Diese Multiplikation in der Gruppe, die sollte ich vielleicht mit Kuller oder Kringel bezeichnen, damit man sie von der Skalarmultiplikation unterscheiden kann. Ich nenne die also hier so Kringeln. Und dann ergibt mir den Sinn, was ich jetzt hinschreibe. Es genügt zu zeigen, dass für alle G als G gilt. G hoch minus 1, Kringel, Klassensumme von X, Kringel G gleich Klassensumme von X. Oder anders gesagt, diese Klassensummen sind unter Konjugation, wenn ich unter Konjugation, also wenn ich das Wort so ein bisschen missbrauche in der Gruppenalgebra, sind die invariant. Und das kann man dann schnell sehen. Das heißt, hier aus G, seien erstmal diese beiden Sachen. Da seien X, G aus G. Jetzt gucken wir uns das mal an, was wir da hingebracht haben. Da schreiben wir jetzt nochmal hin, was das bedeutet. Hier in der Mitte diese Klassensumme ist doch einfach nur die Summe über alle y. Möchte ich das so schreiben? Ja. Alle y aus der konjugierten Klasse von x. Über all diese summiere ich, um diese Klassensumme zu kriegen. Kriege g. Und jetzt benutze ich, dass die, also hier habe ich einfach so eine Summe von Gruppenelementen. Die Summe und die innere Multiplikation, die ich mit Kringel bezeichnet habe, vertragen sich. Wir haben da so ein Distributivgesetz. Und das bedeutet, dass ich jetzt für jeden dieser Summanden immer das g hoch minus 1 Kringel, das Element Kringel g draußen, hier reinziehen darf. Und dann bekomme ich eine Summe über diese Konjugierten. Dann steht hier also, da benutze ich so ein Distributivgesetz. Die Summe über alle y hoch g, g ist das feste g vom Anfang, wobei y aus der konjugierten Klasse von x kommt. Aber Moment mal, hier laufe ich durch alle Konjugierten von x unter allem aus g. Ob ich da jetzt vorher noch mit irgendeinem Gruppenelement konjugiert habe oder nicht, ist völlig egal. Ich kriege trotzdem einfach nur alle Konjugierten, in dem Fall von y, die Konjugierten von y und die Konjugierten von x sind dieselben, weil y aus dieser Klasse kommt. Das heißt, das hier ist einfach nur wieder die Klassensumme von x. Das war's. Warum haben wir damit die Kommutativität warum haben wir gezeigt, dass das im Zentrum liegt? G war beliebig und diese Gleichung kann ich umschreiben, indem ich von links mit g multipliziere zu Klassensumme von x Kringel g gleich g Kringel Klassensumme von x. Das ist dasselbe. Reicht das aber noch nicht für das, was da steht. Wir wollen ja, dass die eine Basis bilden. Und das machen wir einfach so ganz langweilig zu Fuß. Wir kennen die Dimension des Zentrums. Also die kennen wir aber nicht im Zusammenhang mit diesem Klassensum. Das heißt, wir müssen da wirklich einmal zu Fuß überlegen, wie es geht. Brauchen wir Erzeugniseigenschaften und lineare Unabhängigkeit. Linear Unabhängigkeit kriegen wir sogar quasi geschenkt. Dann könnten wir eigentlich anfangen, weil man die durch Hingucken sieht. Nehmen wir uns mal Notation. Wir brauchen einmal die ganzen konjugierten Klassen. Das ist M aus N und X1 bis M aus G. Vertreter der konjugierten Klasse.
die behalten wir. Das heißt, die Klassensummen Ksx1 bis Ksxm sind die Elemente, die wir uns jetzt anschauen, von denen wir sehen wollen, dass die eine Basis bilden. Und wir fangen an mit der linearen Unabhängigkeit über K. Das Nullelement in der Gruppenalgebra ist das, worum es hier geht. Wir wollen lineare Unabhängigkeit innerhalb von diesem Vektorraum KG betrachten. Das ist da gemeint. Ja, jetzt gucken wir einfach mal einmal hin. Was steht denn da? Hier steht eine Summe, und zwar von allen Konjugierten von x1. Die haben alle den Koeffizienten lambda 1 da vorne stehen. Jetzt gehen wir weiter. Jedes Gruppenelement kommt auf diese Weise genau einmal hier vor, denn jedes Gruppenelement liegt ja genau einer konjugierten Klasse. Das heißt, in Wirklichkeit habe ich da so eine Summe stehen. Jedes Gruppenelement steht einmal da, jedes Gruppenelement hat einen Vorfaktor, und zwar je nachdem, aus welcher Klasse es kommt, halt eins dieser Lambdas. Das ist also eine Linearkombination in der Basis unseres Vektorraums G. Und das kann nur der Nullvektor sein, wenn all diese Lambdas Null sind. Hier benutzen wir ein bisschen was, das ist subtiler, als ich es gerade dargestellt habe. Wir benutzen, dass diese konjugierten Klassen disjunkt sind und so weiter, dass da jedes Gruppenelement genau einmal steht, bla bla bla. Das ist das heißt, ich benutze jetzt das G, die disjunkte Vereinigung dieser Klassen ist. Und das G eine K-Basis für die deswegen meinte ich, man muss eigentlich nur hingucken. Jetzt kommt die Erzeugungseigenschaft. Da ist ein bisschen mehr zu tun. Okay, ich nehme ein Element aus dem Zentrum. Wichtig ist, dass wir nicht alles darstellen wollen, sondern nur Elemente aus dem Zentrum. Jetzt schreibe ich es erstmal als Linearkombination und zwar so, wie man das ganz offensichtlich kann. Es ist ein Element aus der Gruppenalgebra. Alles, was in der Gruppenalgebra liegt, kann ich als Linearkombination schreiben mit den Gruppenelementen aus G, mit irgendwelchen Skalaren, die aus dem Körper K kommen. So eine Darstellung kann ich erstmal hinschreiben. Dann möchte ich jetzt Notation wählen. Und zwar möchte ich die Körperelemente, die zu einem Gruppenelement so dazugehören als Koeffizient, immer indizieren mit dem Gruppenelement. Das haben wir, glaube ich, ganz am Anfang der Vorlesung auch schon mal so gemacht, als wir darüber gesprochen haben, was eine Gruppenalgebra ist. Das ist so eine Darstellung, gibt es klar. Und die Frage ist jetzt, was für Informationen können wir daraus gewinnen, dass Z im Zentrum geht. Na, wir haben es gerade gesehen, ne? Hier unten steht es noch. Elemente, die im Zentrum liegen, erfüllen, dass bei der Kringelmultiplikation die Reihenfolge keine Rolle spielt, oder anders gesagt, unter Konjugation mit Gruppenelementen, wenn wir das Wort ein bisschen ausdehnen, bleiben die fest. Das heißt, ich kann jetzt irgendein Gruppenelement nehmen und kann dieses Z damit konjugieren, in Anführungsstrichen, dann wird wieder Z rauskommen. Dann kann ich mir angucken, was macht das mit dieser Linearkombination. Nehme ich also ein Gruppenelement hier, ich nenne das mein H. Ich sage jetzt nicht Konjugation, sondern ich schreibe es ordentlich hin. H minus 1 Kringel Z in der H gleich Z. Das ist die eine Seite. Das liegt daran, dass Z im Zentrum liegt. Und jetzt möchte ich gerne das, was da steht, nehmen, möchte die Linearkombination einsetzen und gucken, was passiert. Das ist eine Idee, die wir gerade schon so ähnlich gesehen haben. Ich schreibe die Linearkombination hin. So, das ist die Skalarmultiplikation. Hier draußen ist die Algebra-Multiplikation. Und jetzt kann ich dasselbe machen wie vorhin. Das ist eine Summe in unserer Algebra. Wir haben Distributivgesetze. Ich darf jetzt also schreiben, Summe über alle G aus G. Die Koeffizienten bleiben gleich. Bleiben bei G. Aber anstatt über all diese G zu summieren, summiere ich jetzt über die konjugierten G hoch H. Denn das passiert, wenn ich das da reinziehe von links und rechts. Moment. G bildet eine Basis. Ich habe Z jetzt hier zweimal als Linearkombination mit G stehen. Einmal hier oben, da sind die Koeffizienten dann bei G. Für G, das passt zusammen. Und hier habe ich nochmal eine Linearkombination. Da stehen die Koeffizienten auf einmal bei diesen Konjugierten. Linearkombinationen an einer Basis sind eindeutig, bis auf Umschreiben der Summe. Das heißt also, dass wir jetzt schon gesehen haben, dass für konjugierte Elemente diese Koeffizienten gleich sein müssen. Und wenn das so ist, dann heißt das, dass wir immer konjugierte Gruppenelemente zusammenfassen können und der Koeffizient davor ist immer derselbe. Heißt, wir können die zu diesen Klassensummen zusammenfassen. Das heißt, es gilt jetzt für alle. Dieses H war ja beliebig aus G. Das gilt jetzt für alle H aus G. Der Koeffizient Lambda D ist der gleiche wie der Koeffizient Lambda G hoch H sozusagen. Denn in dieser Notation ist ja der Koeffizient, der zu G hoch H gehört, Lambda G hoch H. Wenn die gleich sind, das sieht man an den Darstellungen, dann sind also diese Koeffizienten gleich. Das heißt, pro konjugierten Klasse sieht man immer nur ein Körperelement, das da als Koeffizient dazugehört. Dann kann man die zusammenfassen in einer Summe und bekommt, ich schreibe das einmal hin, wir können also mit Hilfe der Klassensumme zusammenfassen. Schreibe ich das einzelne hier hoch. Das ist mit sich allein in einer konjugierten Klasse, das hat irgendeinen Koeffizienten. Schreibe ich hin, fertig. Nächste konjugierte Klasse. Dann gucke ich einfach, wie viele Summanden gehören dazu. Die haben alle den gleichen Koeffizienten. Schreibe ich die Klassensumme hin, den Koeffizienten davor, dann habe ich die alle abgearbeitet. Dann kommt die nächste Klasse. Und so sortiere ich die einfach und bekomme dann Z ist die Summe über, jetzt muss ich das irgendwie geschickt machen. Ich mir das gleich schon geschickt hingeschrieben. Also, ich nehme die erste konjugierten Klasse und einen Vertreter daraus, ich habe schon einen, x1, zu dem gehört ein Lambda. Denn das Element kommt ja in der Linearkombination irgendwie vor, im Zweifel ist es halt 0. Und bei allen Konjugierten von x1 ist jetzt derselbe Koeffizient, das heißt, ich kann die Klassen von x1 hinschreiben. Jetzt mache ich das so weiter. Am Ende habe ich Lambda, was zu xn gehört, zum letzten Repräsentanten. Das ist jetzt nur umsortieren, aber was haben wir dadurch erreicht? Hier stehen Körperelemente. Diese Dinge, über die wir da summieren, sind die Klassensummen. Und das heißt, wir haben eine Linearkombination geschrieben. In den Klassensummen, das ist das, was wir wollen.
So. Wir schließen mit einem kleinen Beispiel, das uns nochmal zeigt, warum das jetzt weiterhilft, wenn man verstehen möchte, was für einfache Module es gibt für Gruppen, die wir kennen. Denn wir haben jetzt ja gesehen, die Gruppenordnung lässt sich schreiben als Summe von Quadraten. Die Quadratzahlen, die da auftreten, sind Dimensionen von einfachen Modulen. Und das Ganze kann man jetzt klar, man kann das so lesen, wenn ich die Dimension dieser Modulen kenne und vergessen habe, was meine Gruppenordnung ist, kann ich sie auslöcheln. Aber man kann es ja auch umgekehrt lesen. Wenn ich eine Gruppe gegeben habe, deren Ordnung ich kenne, dann kann ich, indem ich mal schaue, wie kann ich die denn als Summe von Quadraten schreiben, diese Gruppenordnung, kann ich herausfinden, was für Dimensionen möglich sind für die einfachen Modulen.
Und das gucken wir uns jetzt einmal an. An einem ganz kleinen Beispiel.
Es werden viele weitere Fragen. Nehmen wir A4. Die Ordnung von A4 ist was?
12.
Und wir gucken dann gleich, wie man 12 als Summe von Quadraten schreiben kann. Aber Moment, vielleicht können wir ja vorher noch rausfinden, wie viele Quadrate wir da kombinieren müssen. Wie kriegen wir denn das raus? Na, wir haben gerade gesehen, wir können herausfinden, wie viele Isomorphieklassen einfacher Module für A4 es gibt, indem wir gucken, wie viele konjugierten Klassen A4. Was für konjugierten Klassen hat denn A4? Los geht's. Eines offensichtlich, welches offensichtlich?
Ja. Die Eins.
Genau. Weiter?
Die Doppeltransposition.
Genau, dann. Die bilden eine konjugierte Klasse. Warum?
Weil sie zueinander konjugiert sind. Die Konjugation isomorphismus, dass er die Art erhält.
Also es reicht, dass sie konjugiert sind, aber warum sie konjugiert sind, das müsste man irgendwie noch klären. Die Doppeltransposition bilden mit der Identität einen Normalteiler, aber die könnten ja auch alle zentralisiert werden von allem. Dann hätte man verschiedene konjugierte Klassen. Ja?
Das war auch der Punkt auf meinem Posinor-Vortrag, wo das falsch liegt. Einmal. Also wo ich auch erst so gesagt habe, ja, das ist dann konjugiert einfach, aber da musste man noch...
Man muss sich da was überlegen. Also Möglichkeit 1, wenn die nicht zueinander konjugiert sind, dann ist mindestens eine davon zentral in der ganzen Gruppe und dann kann man sich klar machen, das ist einfach nicht so schön. Das stimmt einfach nicht, in der A4 ist nichts zentral, außer der identischen Abbildung. Möglichkeit 1, Möglichkeit 2, man schnappt sich einen Dreizyklus und sieht, dass der es tut. Ich schreibe jetzt einfach nochmal Trans, die bilden eine konjugierte Klasse, aber ich will mal klar machen, warum das so ist. Selber, also klar machen. So, und jetzt haben wir noch einen anderen Typ Element da drin und die Frage ist, bilden die alle eine konjugierte Klasse oder bilden die mehrere?
Was ist der Typ Element, den wir uns noch angucken müssen? Ja.
Die drei Zyklen.
Die drei Zyklen. So, und wenn mehr, man kann jetzt nicht einfach hinsetzen und das irgendwie ausrechnen. Aber wir können auch ein bisschen clever sein und algebraisch argumentieren. Machen wir doch das. Das macht mehr Spaß. Wie viele drei Zyklen gibt es? Möglichkeit 1, Kombinatorik. Möglichkeit 2, zählen, wie viele Elemente schon weg sind. Also?
Weg. Wie ist denn schon weg?
Ich verstehe,
vier drei Zyklen.
Nee, es gibt nicht vier drei Zyklen.
Nein, aber
es gibt vier Untergruppen der Ordnung 3. Aber wie viele drei Zyklen gibt es?
8. 12 minus 4. 12 minus 1, 2, 3, 4.
Ich brauche ja vier Elemente mit Ideen. Ja, ich habe auch gerade viel.
Wow, okay, wir müssen das üben.
Ja.
Das sind Sachen, die müssen nachts im Schlaf durch hingucken und nachdenken. So, hier stehen vier Elemente. 12 haben wir insgesamt, macht 8 drei Zyklen. Wie können wir herausfinden, wie das dann mit den konjugierten Klassen aussieht? Naja, Bahnlänge gleich Stabilisatorindex. Wenn wir wissen, wie groß der Zentralisator ist, wissen wir, wie groß die konjugierten Klasse ist. Aha, was zentralisiert denn so ein Dreizyklus? In der A4. Wir haben eine untere Grenze. Was zentralisiert auf jeden Fall diesen Dreizyklus? Ja, was noch? Es ist A4, es gibt nichts Diskussions. Gruppentheoretisch denken. Jedes Element wird von dem Element erzeugten zyklischen Untergruppe zentralisiert. Gruppentheoretisch denken, bitte. Also, so ein Dreizyklus wird von der Gruppe zentralisiert, die er selber erzeugt. Das macht schon mal 3. So, kann der Zentralisator größer sein?
Na, wir brauchen eine Untergruppe von A4 mit einer durch drei teilbaren Ordnung. Da gibt es nicht so viele. Die ganze A4 kommt nicht in Frage, denn drei Zyklen sind da drin nicht zentral. Das heißt, was übrig bleibt, ist, dass diese drei Zyklen nur von der zyklischen Gruppe selber zentralisiert werden. Die Ordnung des Zentralisators ist 3. Der Index ist 12 durch 3 ist 4. Das heißt, die Größe der konjugierten Klasse ist 4. Wir haben zwei konjugierten Klassen von drei Zyklen. Und wem das zu schnell ging, nochmal anhören, das ist Gruppentheorie für Anfänger. Und ich sage bewusst nicht Algebra für Anfänger, sondern Gruppentheorie für Anfänger. Da fängt es an Spaß zu machen. Gut, machen insgesamt vier Klassen. Warum ist es gut zu wissen, dass wir vier Klassen haben? Weil das heißt, dass wir auch vier Typen von einfachen Modulen haben für die Gruppe. Das heißt, wir müssen jetzt versuchen, 12 als Summe von 4 Quadraten zu schaffen. Deswegen dieser ganze Aufwand. Und die 4 kommt daher, dass es 4 Typen, und mit Typ meine ich jetzt sozusagen Isomorphietyp, 4 Typen einfacher A4-Module gibt. Und das Stichwort ist 4 konjugierten Klassen. So, jetzt schreiben wir mal die 12 als Summe von 4 Quadraten. Was kriegen wir dann geschenkt, wenn wir das haben? Die Dimensionen für einfache Modulen für A4. Und das könnte sinnvoll sein, nicht nur bei dem, was wir hier in der Vorlesung noch so machen, sondern vielleicht auch für die Übungsaufgabe. Also, 12 als Summe von 4 Quadraten, los geht's. Das muss schnell gehen, die Quadrate müssen klein sein.
9111.
Genau, ist die einzige Möglichkeit. Warum wichtig war, dass wir wussten, wie viele Summanden wir hier suchen. Denn sonst hätte man ja auch sowas machen können wie 4 plus 4 plus 4. Aha. Heißt also jetzt, das hier ist 3 Quadrat, dass wir wissen, wenn wir einen einfachen Modul für A4 suchen, dann hat der Dimension 1 oder 3. Und bei 1 gibt es sogar noch verschiedene Möglichkeiten, wie da operiert werden kann, interessanterweise. Und bei 3 gibt es nur einen Typ. Da wissen wir doch jetzt aber ganz viel. So eine kleine Gruppe und so viele Informationen. Gut, und mit diesem Beispiel möchte ich fast schließen. Wenn ich hier sage, drei Typen, das heißt, wir haben drei Isomorphietypen, wie muss man sich das praktisch vorstellen? Mal angenommen, ich sage Ihnen, suchen Sie die. Okay, dann schreiben Sie mir einen eindimensionalen Modul hin mit einer ganz langweiligen Wirkung, dann fehlen mir aber noch zwei. Und dass die aus verschiedenen Isomorphieklassen kommen, heißt, dass die Wirkung von A4 auf diesen Modul unterschiedlich ist. Das ist das, was man sich da merken muss. So äußern sich die Typen. Die Wirkung der Gruppe ist unterschiedlich. In dem Moment, wo die gleich ist oder gleichwertig, äquivalent sein wir dazu später, dann sind die ja wieder G-Sumorph. Und dann würde man die hier nicht als zwei verschiedene solche Summanden sehen. Okay, das war meine Nachrede zu dem Beispiel. Damit sind wir mit Kapitel 2 fertig. Kapitel 2 war ja sozusagen Grundlagen fortgesetzt. Und ein bisschen Wiederholung und ein bisschen, oh, wir sollten uns erinnern, was Gruppen sind und wie groß die sind und was die Elemente sind. Diese Sachen bitte wiederholen, weil natürlich diese Beispiele jetzt immer wieder kommen. Wir kennen ja noch nicht so viele Gruppen. Gibt es Fragen? Tatsächlich ist das, was ich Ihnen jetzt ans Herz legen möchte, für das, was jetzt kommt. Wir steigen jetzt wirklich ein in Darstellung und Charaktere und sowas. Und ans Herz legen möchte ich Ihnen erstens dieses Gruppenzeug, konjugierten Klassen, mit Elementen rechnen und so weiter.
und Mineralwasser. Wir reden ja nächste Woche über die Übungsaufgabe, die es heute zurück gab. Da war noch Luft nach oben. Und das war Linear Algebra, die wesentliche. Der Grund, warum wir das jetzt immer wieder brauchen, ist der, dass ja, ich glaube, ich habe es am Anfang schon mal versucht zu erklären, der Grund ist der, dass wir jetzt die ganze Zeit Gruppen irgendwie konkret auffassen als mehr oder weniger Matrixgruppen, die auf einem Vektorraum. Das heißt, je besser wir uns da auskennen, je einfacher es für uns ist, mit diesen Matrizen zu arbeiten und zum Beispiel einfach mal zu gucken, wie sieht denn die Jordanische Normalform aus, was war eigentlich ja schon so Zeug. Je einfacher das für uns ist und je natürlicher diese Argumente kommen, desto leichter fällt es uns auch, das zu verstehen, was da jetzt mit den Gruppen und den Darstellungen passiert.
Das ist der
Und in der Übung nächste Woche, da werde ich mal diese Übungsaufgabe, die ich jetzt zurückgegeben habe, zum Anlass nehmen, um einfach nochmal ein paar Konzepte zu wiederholen oder auch Schreibweisen oder wichtige Resultate aus der linearen Algebra, die da die ganze Zeit im Hintergrund eine Rolle spielen.
Ich glaube, das tut uns ganz gut, das nochmal zu wiederholen. Und jetzt lernen wir endlich, was eine Darstellung ist. Wir beginnen mit unserer üblichen Voraussetzung.
Und wir nehmen jetzt noch einen endlich erzeugten kargischen Raum V her. Jetzt schauen wir uns eine Abbildung an von der Algebra A hinein in die Endomorphismenalgebra von V über K. Der heißt Delta. Darstellungen und Charaktere gehören zu den Abbildungen, die ich tatsächlich von links schreibe. Die führen wir nicht hintereinander aus oder sowas. Und es ist halt wirklich Tradition, die von links zu schreiben. Da halte ich mich dann dran. Ist also praktisch, wenn wir das mit Wirkung kombinieren, dann können die Wirkungen von rechts kommen und die anderen Sachen von links und wir können das gut auseinanderhalten. Diese Abbildung der Welt, die wir da haben, heißt Darstellung der Algebra A über den Körper K, genau dann, wenn sie ein Algebren-Homomorphismus ist. Und das heißt, dass wenn wir jetzt einfach nur sagen wollen, die Algebra A hat eine Darstellung über den Körper K zum Beispiel, dann reicht es, wenn wir einen endlich erzeugten Vektorraum V finden und eine Abbildung A hinein in diese Endomorphismen-Algebra, die ein Algebren-Homomorphismus ist. Das steckt hinter dem Wort Darstellung. Und wir werden ganz konkret sehen, dass das wirklich das tut, was wir wollen. Das ist nämlich eine Algebra oder eine Gruppe in einer konkreten Weise sichtbar macht in der Wirkung auf einen Vektor. Von Gruppen. Deswegen möchte ich auch noch sagen, was eine Darstellung einer Gruppe ist. Vielleicht sollte ich jetzt nicht Delta nennen, sondern irgendwie anders. Delta 1. Delta 1 von einer endlichen Gruppe G hinein in die GLV heißt Darstellung von der Gruppe G über K, genau dann, wenn das ein Gruppenhomomorphismus ist. Thank you.
für Gruppen ist es wirklich sehr schön anschaulich. Denn GLV ist ja die Menge der Automorphismen des Vektorraums V über K. Das heißt, eine Darstellung von G zu haben über K heißt, einen Vektorraum zu haben, derart, dass man die Gruppenelemente als Vektorraumautomorphismen interpretieren kann. Das ist sehr konkret, da kann man Matrizen hinschreiben. So, dann ist alles schön. Beispiel. Ja, da muss ich jetzt gar nicht hinschreiben. Ich mache so ein, zwei Stichworte. Wir nehmen unseren Lieblingskörper, eine natürliche Zahl, und nehmen dann K hoch n und die N-Kreuz-N-Matrizen über K. Und dann kann man diese Algebra der N-Kreuz-N-Matrizen in ganz natürlicher Weise darstellen, indem man nämlich einfach die ICE-Verbindung benutzt. Also sprich, die Tatsache, dass man, wenn man eine Basis festhält, die Matrizen als Abbildungsmatrizen auffassen kann. Und wenn man jetzt die Gruppe GLNK hernimmt, also diejenigen Matrizen, die invertierbar sind, der gleichen Größe, dann bekommt man eine Darstellung dieser Gruppe auf genau die gleiche Art und Weise. Das ist einfach auch wieder nur die ICE-Verbindung. Sagen möchte, dann kann ich ja sagen, vermöge des Vektorraums K hoch n. Kann ich aber auch sein lassen, denn tatsächlich könnte es ja sein, dass ich mich nicht festlegen will und dass ich sagen will, ja, ich will gar nicht nur mit Tupeln arbeiten, ich kann mir irgendeinen n-dimensionalen Vektorraum vorstellen über K und kann dann immer die Matrizen als Abbildungsmatrizen interpretieren. Das geht immer, völlig egal, ob das jetzt Tupel sind oder nicht. Wenn es Tupel sind, dann ist es vielleicht besonders einfach, die Wirkung zu beschreiben, aber sonst. Und wenn ich jetzt die invertierbaren Matrizen nehme, dann kann ich diese Gruppe darstellen, indem ich einfach das nehme, was ich habe, und das einschränke. Und hier sehen wir schon ein Prinzip. Wenn man, also das Standardbeispiel wäre eine Gruppenalgebra. Wenn ich mit einer Gruppe anfange und eine Darstellung für die Gruppenalgebra habe, dann legt das nahe, dass man das vielleicht einschränken kann und dann eine Darstellung der Gruppe bekommen. Müssen wir uns darüber Gedanken machen, ob das immer so klappt oder ob da komische Dinge passieren können. Was wir auch noch festhalten wollen am Anfang, bevor wir richtig loslegen, ist der Zusammenhang zwischen Darstellung und Modulen. Denn das sind einfach nur unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Sichtweisen für das gleiche Phänomen. Okay. Da beginnen wir mit einem K-Vektorraum V. K ist ein Körper die ganze Zeit und Delta ist eine Darstellung für die Algebra A. Wahrscheinlich sollte ich da mir einmal Voraussetzung 2.1 gönnen. Wir haben später eine neue Generalvoraussetzung, deswegen improvisiere ich hier jetzt immer ein bisschen. Okay, Voraussetzung 2.1, V ist ein K-Vektorraum und Delta eine Darstellung von A. Und ich möchte jetzt die Interpretation direkt als Matrizen haben. Da wir die ICE-Verbindung haben, ist es egal, ob diese Abbildung in die Endomorphismenalgebra oder in diese Matrizenalgebra geht. Gut, und dann sagen wir, okay, in dem Moment, wo es eine Darstellung gibt, wird diese Algebra A zu einem, wird der Vektorraum V zu einem Modul für die Algebra A. Und umgekehrt, wenn ich irgendeinen A-Modul V mir schnappe, dann kann ich mir daraus eine Darstellung der Algebra A basteln. Und das gleiche kann man machen für Gruppen und für die dazugehörigen Modulen. Das heißt also, wir können, wenn wir das möchten und wenn wir uns in der einen Sprache wohler fühlen als in der anderen, immer zwischen der Darstellungssprache und der Modulsprache hin und her wechseln.
ich die Matrizen genommen habe, eigentlich kann ich die Endomorphismen genauso nehmen. Ich möchte das ändern, damit es genauso ist wie da oben. Später werde ich wahrscheinlich anfangen, das Synonym zu verwenden. Okay, das war die eine Richtung. Umgekehrt gibt es für jeden A-Modul V eine Darstellung von A über K. Schreibe ich jetzt nicht mit hin. Entsprechende Aussagen gelten für Gruppen. Damit meine ich dann, dass wenn man so einen Vektorraum hat und eine darstellende Gruppe, dass der Vektorraum dann ein Modul für diese Gruppe ist und umgekehrt gibt es für jeden Modul für die Gruppe eine darstellende Gruppe. Denn das ist total klar mit den Rechenregeln. Man muss einfach nur sagen, wie man über die Darstellung eine Wirkung definiert und dann erfüllt die Wirkung alles, weil Darstellungen ein Algebra-Homomorphismus sind und folgen diese ganzen Rechenregeln, die man da so braucht und genauso umgekehrt. Das werde ich also jetzt kurz machen und ich erkläre nur, wie man die Wirkung definiert. Also V aus V und A aus A. Gibt es jetzt ja ein Element Delta von A, das Bild von A, unter Delta und dieses Delta von A bewirkt einen Endomorphismus von V. Ich kann das also anwenden und kann das kleine V damit abbilden. Das heißt, wir definieren jetzt eine Wirkung, indem wir sagen, V unter der Wirkung von dem kleinen A ist definiert als das Bild von V unter der Abbildung Delta von A. Das ist dann auf jeden Fall wohl definiert und ergibt Sinn. Von A auf V mit der V ein A-Modul und der Grund dafür sind die Algebra-Homomorphie-Eigenschaften. Das sind drei Stück und wenn man die richtig zusammenpuzzelt, kommen dann die ganzen Moduleigenschaften raus. Möchte jemand was davon sehen? Es wäre kein Problem, jetzt eine von diesen Rechnungen hinzuschreiben, damit man sieht, wie das da zusammenpasst. Okay, das scheint nicht gewünscht zu sein. Dann machen wir das jetzt andersrum. Sei umgekehrt, V. Dann möchte ich jetzt eine Darstellung finden. Wir definieren jetzt also Delta. Ich glaube, ich möchte das nicht Delta nennen. Ich nenne es ja Delta 1. Wir definieren Delta 1 von A in die Endomorphismen-Algebra. Und zwar folgendermaßen. Müssen wir tun? Wir müssen jetzt jedem Algebren-Element ein etwas zuweisen, was einen Endomorphismus auf V bewirkt. Und was können wir da nehmen? Na, wir wissen ja, dass jedes A aus A einen Endomorphismus auf V bewirkt durch die Wirkung, die wir da sehen, denn V ist ja ein A-Modul. Das heißt, wir können jetzt einfach jedem Algebren-Element diesen induzierten Endomorphismus zuweisen. Und dann ergibt das alles. Thank you.
nachzuprüfen. Verträglichkeit mit Plus, mit der Skalarmultiplikation und mit der Allegro-Multiplikation. Aber all diese Rechenregeln folgen ja daraus, dass man hier eine Wirkung hat und dass ja diese Wirkung sich mit all den Rechenregeln in der Algebra verträgt. Das heißt, da sieht man dann, aha, je nachdem, was man jetzt gerade nachrechnen will, benutzt man die entsprechenden Eigenschaften AM, was auch immer, 4, 5, 6. Gut, und wenn ich jetzt eine Gruppe habe, gucken wir nochmal kurz, was wir getan haben und ob das da alles funktioniert. Wenn ich jetzt eine Gruppe habe und eine Darstellung der Gruppe, dann habe ich einen Gruppenhomomorphismus und kann dann auf genau die gleiche Art und Weise den Vektorraum, den ich da habe, zu einem Modul für die Gruppe machen, auch wieder durch Übertragung der Rechenregeln, die daher kommen, dass wir einen Homomorphismus haben. Und umgekehrt, wenn ich jetzt ein Modul habe für die Gruppe, dann kann ich eine Darstellung definieren, genau wie hier, indem ich einfach jedem Gruppenelement den bewirkten Endomorphismus zuweise. Diese bewirkten Endomorphismen werden Automorphismen des Vektorraums. Ich lande also in der GL. Ja, da können wir uns auch gleich noch ein Beispiel anschauen. Ich greife einfach die Idee mit diesen Permutationsmatrizen nochmal auf. Das mache ich wieder kurz, weil wir nächste Woche in der Übung da sowieso drüber sprechen. Dass mindestens eine Person bei der Lösung dieser Aufgabe aus Serie 2 etwas gemacht hat, um diese Matrizen zu beschreiben und eben nicht alle hinschreiben zu müssen, was im Prinzip genau diese Idee der Darstellung war. Hat mir sehr gut gefallen. Zuerst ein kleines Korollar. Da greife ich das auf, was wir vorhin im allerersten Beispiel schon gesehen haben, diese Geschichte mit der Einschränkung von der Gruppenalgebra auf die Gruppe. Umgekehrt kann man sich ja fragen, was ist, wenn ich eine Darstellung der Gruppe habe, kann ich das automatisch hochheben zu einer Darstellung der Gruppenalgebra? Halten wir das also einmal kurz fest. Wir betrachten zuerst die Einschränkung einer Darstellung einer Gruppenalgebra. Da möchte ich bestimmt wieder irgendwelche Buchstaben haben. Körper K, Gruppe G, bla bla bla. Das gilt also die Ordnung zum Modell 1. Die Einschränkung einer Darstellung Delta von KG, KG ist unsere Gruppenalgebra, über K. Eine solche Darstellung kann ich ja erstmal einschränken auf die Basiselemente, also auf G. Dann kriege ich eine Abbildung, die dann von der Gruppe G hinein in die Endomorphismenalgebra eines Vektorraums geht. Und die Frage ist erstens, wo lande ich? Und zweitens, ist das noch eine Darstellung? Und man könnte denken, dass es immer geht, aber in Wahrheit geht es nicht immer, denn es gibt Darstellungen, die so langweilig sind, dass wenn man sie auf die Gruppe einschränkt, nichts Interessantes mehr übrig bleibt. Zum Beispiel kann ich ja als Darstellung machen, alles geht auf die Nullabbildung. Das wird sich irgendwie mit allen vertragen, aber das kann ich schlecht auf eine Gruppe einschränken, denn in der Gruppe muss alles bijektiv sein. Die Nullabbildung ist, wenn die Dimension nicht Null ist, nicht bijektiv. Also Vorsicht vor Spezialfällen. Der Nullraum ist der einzige Raum, bei dem die identische Abbildung und die Nullabbildung das gleiche sind. Insbesondere ist da die Nullabbildung invertierbar, sozusagen, ausgearteter komischer Fall. Sonst ist das nie so. Und da muss man aufpassen, wenn man irgendwo auch die Nullabbildung haben könnte. Und bei der Gruppenalgebra ist das so. Man könnte einfach die Nullabbildung nehmen in die Endomorphismenalgebra. Das kann ich auf die Gruppe einschränken, wie ich will. Da wird nie ein Gruppenhomomorphismus rauskommen. Das funktioniert nicht. Es sei denn, V ist der Nullraum. Heißt also, man muss jetzt, wenn man das einschränkt, darauf achten, was da passiert. Und das Kriterium ist, dass die Einschränkung, wenn man sie auf, also wenn man auf G guckt, dass sie dann da noch bijektiv ist. Dann funktioniert es. Die Einschränkung von sowas
So, G ist eine Darstellung von G. Wenn Sie, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig haben möchte. Ich glaube, ich möchte einfach nur haben, dass sie da injektiv ist. Denn G könnte ja eine echte Untergruppe der GLV sein. Reicht mir das? Ich muss gleich nochmal kurz drüber nachdenken. Also, wenn Ihre Einstellung auf G. Vielleicht reicht auch nicht trivial. Denn die Darstellung darf einen Kern haben. Es darf Gruppenelemente geben, die die identische Abbildung bewirken, das ist okay. Aber es darf halt nichts geben, was die Nullabbildung bewirkt. Und dafür reicht, glaube ich, dass die Einschränkung auf G nicht die Nullabbildung ist. Ich schreibe das mal hin. Denk noch kurz drüber. Ich glaube, G ist zu stark. Ich denke jetzt gerade an Beispiele, wo durchaus verschiedene Gruppenelemente dann den gleichen Automatismus bewirken dürfen. Das ist kein Problem. Man darf einen Kern haben. Die Gruppe muss natürlich einfach sein. Ja. Ich glaube, so stimmt das. Und umgekehrt ist es einfacher. Wenn ich mit einer Gruppe anfange und in der Darstellung der Gruppe, dann kann ich das immer hochheben zu einer Darstellung der Gruppenalgebra. Da muss ich nicht aufpassen. Denn G ist eine Basis für KG, das heißt, man setzt das fort, indem man das für die Nährkombination definiert. Gut, und das folgt durch Hingucken aus dieser Modulgeschichte. Wir haben uns nämlich klar gemacht, ganz am Anfang, Lemma 1.8. In Lemma 1.8 haben wir uns überlegt, wie das ist mit der Beziehung zwischen G-Modulen und KG-Modulen. Und das ist das Einzige, was man braucht. Und das Einzige, was schiefgehen kann, meiner Auffassung nach, ist, dass die Darstellung der Algebra ursprünglich nur die Nullabbildung trifft. Und das kann man dann einschränken auf G, wie man will. Da wird nie ein Gruppenhomomorphismus rauskommen. Aber ansonsten müsste das funktionieren, wenn das nicht die Nullabbildung ist. Das heißt, für den Beweis schreibe ich jetzt einfach in Lemma 1.8. Und die Beziehung zwischen Modulen und Darstellungen, die wir gerade in Lemma 3.2 gesehen haben. Das heißt, Lemma K, 1.8 und 3.2. Kleines Beispiel. Ja, Kommutationszeug. Werden wir oft als Beispiel nehmen, als schönes und auch sehr relevant. Wir nehmen einmal wieder die S3 und einen dreidimensionalen Vektorraum über irgendeinen Körper. Die Wirkung ist, dass man eine feste Basis hernimmt und dann die Basiselemente so permutiert, wie die Indizes permutiert werden. Dann bewirkt man auf jeden Fall einen Vektorraum-Automorphismus. Das heißt, auf die Art und Weise kann man eine symmetrische Gruppe immer auf einen Vektorraum der passenden Dimension schön darstellen. Und wir schreiben mal hin, was die Darstellung genau tut. Hier ist jetzt also die Gruppe S3. Welcher Wirkung man aus diesem V1G-Modul machen kann, das haben wir schon gesehen. Jetzt schreiben wir die Darstellung hin. Delta von G in G in V folgende Abbildung. Für alle G aus G ist Delta von G
den wir bekommen, wenn wir die Basiselemente permutieren, so wie die das vorgibt, und dann die näheren Fortsetzungen uns anschauen. Und wenn ich jetzt sage, die von G auf B bewirkte Permutation, dann meine ich die natürliche, also die, wo man die Indizes vertauscht und deswegen die Elemente vertauscht. Mit der Vorsetzung der von G auf B bewirkten Permutation. So, jetzt ist lineare Algebra gefragt. Warum funktioniert das alles so? Erstens. Eine Permutation ist eine bijektive Abbildung, das heißt, wenn ich die Basiselemente permutiere, kommt hinterher wieder eine Basis raus, sogar die gleiche, nur anders angeordnet möglicherweise. Insbesondere ist eine solche Abbildung automatisch surjektiv, denn ich erzeuge eine Basis im Bild. Und dann ist sie, weil die Dimensionen gleich sind, mit der Dimensionsformel auch injektiv. So, das heißt, wir haben ja automatisch einen Automorphismus des Vektorraums. Und es ist auch klar, wie die Abbildungsmatrix dazu dann aussehen würde. Da würde man nämlich einfach dann die in der Einheitsmatrix was permutieren, so wie das in der Übungsaufgabe dran kam. So, was möchte ich dazu noch sagen? Dieses Verfahren kann man für alle symmetrischen Gruppen anwenden. Das ist eine sehr schöne kanonische Art, symmetrische Gruppen darzustellen. Und da das über Permutation von Basiselementen passiert, sagt man dazu Permutationsdarstellung. Und die Abbildungsmatrizen, die man kriegt, sind dann Permutationsmatrizen. Man kann sozusagen andersrum rangehen und sagen, eine Permutationsmatrix ist eine Matrix, die nur Nullen hat und in jeder Zeile und Spalte genau eine Eins. Sozusagen ein Spezialfall von Monomialmatrizen. Und diese Permutationsmatrizen sind dann genau die, die man bekommt, wenn man Permutationsdarstellungen sich anschaut und dazu die Matrizen beschreibt. Dieses heißt also Permutationsdarstellung. Später sehen wir, was Charaktere sind, dann gibt es den Permutationscharakter, der dazugehört. Und das liefert haufenweise tolle Beispiele. Was kann man sich noch angucken? Man kann sich den Kern angucken. Der Kern der Darstellung sagt uns, ja, was sagt er uns? Je kleiner der Kern, desto näher ist dieser Homomorphismus dran, injektiv zu sein. Desto mehr von G sieht man also wirklich in der Wirkung auf dem Vektorraum. Je größer der Kern ist, desto mehr Elemente von G tun dasselbe auf dem Vektorraum. Desto kleiner ist der Teil der Automorphismengruppe von V, den man sieht, indem man G betrachtet. Das ist vielleicht so als Anschauung nicht schlecht, um sich klarzumachen, was bedeutet die Größe des Kerns. Und jetzt können wir wieder die Beziehung benutzen zwischen Darstellung und Modulen. Diese Darstellung ist treu genau dann, wenn der dazugehörige Modul hier ein treuer G-Modul ist. Denn wir haben ja jetzt mit jeder Darstellung immer eine dazugehörige Wirkung und wenn bezüglich dieser Wirkung der Modul treu ist, dann ist die Darstellung treu. Das wollte ich noch sagen. Das mit den Abbildungsmatrizen haben wir eine Aufgabe gehabt. Vertiefen wir dann also nächste Woche. Dann können wir jetzt eigentlich weitermachen und vor allem können wir jetzt eine Voraussetzung formulieren, die uns begleitet. Das macht das Leben leichter. Schreibt sie jedenfalls nicht extra hin. Eine Darstellung heißt treu, wenn sie als Abbildung treu ist. Man kann ja bei Homomorphismen. Ist das klar? Ja, doch. Wir haben definiert, was treue Gruppenwirkungen sind. So eine Darstellung induziert eine Gruppenwirkung. Wenn die treu ist, nennt man die Darstellung treu. Genau dann. Und diese hier ist treu, denn das einzige Element, was hier nichts tut bei diesem Prinzip, wie da abgebildet wird, ist die identische Abbildung. In dem Moment, wo ich irgendwelche Basisvektoren bewege, habe ich was gemacht auf dem Vektorraum. Und das heißt, das einzige Gruppenelement, was bei dieser Wirkung nichts tut, ist tatsächlich das Identische, also das Einzelne in der Gruppe. Also nochmal, Darstellung ist treu, kann man sich merken mit dem treuen Modul oder mit der Injektivität der Darstellung als Gruppenhomomorphismus. Das sind die beiden Methoden. So, Voraussetzungen. Diese Voraussetzung heißt G, denn wir haben jetzt die ganze Zeit eine endliche Gruppe G. Seite G, eine endliche Gruppe, dann brauchen wir noch ein Körper K. Und dann, ja, ich weiß nicht, ob ich das hinschreiben soll. Immer dann, wenn uns ein Vektorraum über den Weg läuft, soll der endlich erzeugt sein über K. Wir wollen keine unendlich erzeugten Dinge angucken. Ich schreibe gleich mal, alle auftretenden K-Vektorräume seien endlich erzeugt. Wohl wissend, dass es auf der Welt noch andere Dinge gibt, aber das heißt, dass wenn ich jetzt in Zukunft unter dieser Voraussetzung mir irgendeinen Vektorraum hernehme, dass ich dann nicht immer nochmal dazu sagen muss und der sei endlich erzeugt über K. Okay. Ja, möchte ich das jetzt hinschreiben? Ja, doch. Ich möchte sagen, was es heißt, dass zwei Darstellungen äquivalent sind. Darstellungen sind äquivalent, das ist auch in den Übungsaufgabenthemen einer neuen Serie. Äquivalente Darstellungen sind sehr ähnlich, aber nicht unbedingt gleich. Und wir versuchen jetzt mal zu verstehen, was das bedeutet, also wie man diese Äquivalenz einfangen kann und warum es sinnvoll ist, äquivalente Darstellungen in einem gewissen Sinne so zu behandeln, als wären sie gleich. Nach dem Motto, wenn ich die eine verstanden habe, habe ich die andere auch verstanden. Und das heißt, ich kann wieder mal einschränken, was ich untersuchen muss. Ich kann mich auf die im Wesentlichen verschiedenen Darstellungen konzentrieren. Das ist die Idee dabei. Und da es hier bei mir steht und wir das dann vollständig haben, schreibe ich jetzt auch noch einmal hin, was es heißt, dass eine Darstellung treu ist. Dasselbe wie zu sagen, dass der Homomorphismus injektiv ist. Das schreibe ich mir dazu. So. Eigentlich will ich aber äquivalente Darstellungen erklären. Nehmen wir uns also mal zwei Darstellungen der Gruppe her. Die Idee ist jetzt, die gleiche Gruppe auf unterschiedliche Weisen darzustellen und wir wollen sagen, wann solche Darstellungen fast gleich sind. Seien also V1 und V2 G-Modulen. Und wenn ich sowas schreibe, meine ich immer, dass das K-Vektorräume sind und dann greift das, was ich gesagt habe, alles endlich erzeugt. Ein anderer Körper als K läuft jetzt gerade nicht rum. Wir nehmen zwei Darstellungen. Delta 1, Delta 2. Wenn ich sage entsprechende Darstellung, dann meine ich die Darstellungen, die entstehen, wenn wir die Wirkung von G betrachten und das als Darstellung nehmen. Und wenn das jetzt zu schnell ging, das heißt, Delta 1 ist eine Abbildung von G hinein in die Automorphismengruppe von V1 und jedem Gruppenelement wird von Delta 1 das, die Abbildung zugeordnet, die man sowieso durch die Wirkung sieht und genauso weiter ausfallen kann. Gut. Delta 1 und Delta 2 heißen äquivalent. Ich schreibe es mal hin, dann erkläre ich. Wenn es einen Vektorraum, natürlich K-Vektorraum, auch Isomorphismus, ein Vektorraum, Isomorphismus Alpha von V1 nach V2 gibt, derart, dass für alle P aus G gilt, wenn ich verstehen will, wie Delta 2 von G auf den Vektorraum V2 wirkt, dann kann ich mir stattdessen angucken, wie wirkt Delta 1 von G auf den Vektorraum V1. Ich muss das aber noch korrigieren, und zwar mit diesem Isomorphismus Alpha von V1 nach V2. Das heißt, erst gehe ich mit den Inversen, hier wirke ich auf V2, hier gehe ich jetzt also erstmal von V2 nach V1, dann wirke ich auf V1, so wie Delta 1 mir das sagt, und dann gehe ich jetzt okay, versuchen wir uns mal erst im Spezialfall vorzustellen, dass V1 und V2 gleich sind. Was bedeutet das dann? Das heißt, mit Delta, die Darstellung Delta 2, also damit sozusagen zu wirken, ist dasselbe wie mit Delta 1 zu wirken und das aber sozusagen zu korrigieren mit einem Vektorraumautomorphismus des Raumes. Kann man sich vorstellen, wie da wird Basiswechsel gemacht sozusagen. Also das ist ein ähnliches Prinzip. Und wenn ich zwei Vektorräume habe, was haben wir denn jetzt alles gelernt? Wenn ich zwei Vektorräume habe und äquivalente Darstellungen einer Gruppe, dann kriege ich insbesondere, dass sie die gleiche Dimension haben müssen, denn die sind ja isomorph. Heißt also, äquivalente Darstellungen gehen nur bei isomorphen Vektorräumen. Und ich weiß noch mehr. Ich weiß, dass ich eine Möglichkeit habe, die eine Darstellung aus der anderen zu gewinnen, indem ich so einen Automorphismus davor bzw. dahinter schalte. Und das heißt, dass die Wirkungen von G auf diesen beiden Vektorräumen halt so unterschiedlich nicht sind. Hier steht ja zwei, also es ist die gleiche Abbildung, mit der ich da hin und her gehe. Man kann das auch anders formulieren und sagen, indem man dieses Alpha minus 1 hier rüberholt, also von links mit Alpha verknüpft, dass es egal ist, ob ich zuerst mit Delta 1 wirke und dann abbilde oder ob ich erst abbilde und dann mit Delta 2 wirke. Und das ist eine vielleicht noch schönere Art, sich zu merken, was da passiert, weil es wieder sowas ist wie so eine Verträglichkeit. Ich habe mir irgendwann angefangen, eher das zu merken, weil ich das noch anschaulicher finde. Aus irgendeinem Grund ist häufig in den Argumenten, das war besser. So, wir können beides verwenden. Und wir haben noch etwas Zeit. Dann kann ich das nächste Lemma beweisen. Beim nächsten Lemma ist es so, dass wir versuchen, genauer zu verstehen, woran man äquivalente Darstellungen erkennt. Und da gibt es eine etwas technische und eine einfachere Richtung. Und ich habe mir überlegt, ich mache jetzt die eine, die so ein bisschen technisch ist, ist eigentlich auch wieder nur lineare Algebra. Und die andere lasse ich als Übungsaufgabe, die quasi freiwillig ist. Ich schreibe die vielleicht auf die Serie 4. Dann kann jemand, der die Lust hat, das dann noch erklären später. Aber alle Ideen, die man braucht, stecken in dem einen Teil des Beweises drin. Da passiert nichts Originelles. Wollen wir ein Kriterium dafür angeben, wann zwei Darstellungen äquivalent sind? Wir brauchen Mutation. Seien V1, V2, G-Modulen mit der zugehörigen Darstellung der Länge 1 Delta 2, so wie gerade. Und dann wollen wir noch einfach dieses Isomorphismengedöns gut hinschreiben zu können mit Abbildungsmatrizen, wollen wir uns noch Basen hernehmen. Sein B1-Gut, eine geordnete K-Basis von V1. Und entsprechend B2-Gut, eine geordnete K-Basis von V2. Und dann sind folgende Aussagen gleichgültig. Einmal Delta 1 und Delta 2 sind die geordnete Darstellung. Hier steht A und B. Für den Fall, dass ich das später genauso zitiere. Man weiß ja nie. Okay. Wir haben vorhin schon gesehen, Äquivalenz geht nur, wenn die beiden Module die gleiche Dimension haben. Das muss da also irgendwie eine Rolle spielen. So, was reicht jetzt für die Äquivalenz? Na, es reicht, dass wir eine invertierbare Matrix finden, derart, dass man die Darstellungsmatrizen, die man für Gruppenelemente kriegt, in dem einen Raum bezüglich der einen Basis kriegen kann, aus der anderen Matrix in dem anderen Raum und dann mit so einer Art Basiswechselmatrix. Das ist also wirklich dieses Prinzip, wie wir das schon vom Basiswechsel her kennen. Welche Größe die hat, sieht man dann gleich. Zeit genommen haben, um darüber zu sprechen, wie man das lesen kann, haben wir jetzt nicht viel Arbeit. Denn das ist ja, was sagt uns das? Das heißt, dass wir die eine Abbildungsmatrix aus der anderen ausrechnen können, indem wir irgendwie so eine Art Basiswechsel hinkriegen. Die invertierbare Matrix garantiert uns, oder diese invertierbare Matrix T gehört sozusagen zu einem Vektorraumisomorphismus von V1 nach V2. Basiswechsel ist ein bisschen zu schwach. Das ist das, was passieren würde, wenn wir innerhalb des gleichen Vektorraums wären. Bei verschiedenen trifft es das nicht ganz, aber es ist eine Idee, die mir hilft, zu verstehen, was da passiert. Schauen wir uns also jetzt die eine Richtung an und die andere ist, wie gesagt, eine Übungsaufgabe. Ich kürze es mal ab. Aus B folgt A Übung und wir machen jetzt aus A folgt B. Da benutzen wir dann einfach die Definition und sehen, warum wir das so hinkriegen. Wir überlegen uns einfach, wie man so eine Matrix T bekommen könnte. Na, was machen wir? Wir wissen aufgrund der Äquivalenz der Darstellung, dass es einen Isomorphismus gibt von V1 nach V2 und zu so einem Isomorphismus gehört eine Abbildungsmatrix. Können wir hinschreiben und diese Abbildungsmatrix wird invertierbar sein, weil wir von einem Isomorphismus sprechen, das lineare Algebra. Und sei, der sei so, dass er dieses Äquivalenzgedöns da erfüllt. Das schreibe ich gleich noch hin. So, dass für alle Ich nehme mal die Version von da unten. Alpha Stern, Delta 2, dann Delta 1 und Alpha. Gilt. Jetzt nehmen wir uns bezüglich der Basen B1 und B2 eine Abbildungsmatrix her. Seit T. Die Abbildungsmatrix für Alpha von B1 Hut nach B2 Hut und die tut dann alles. Dann ist T invertierbar, da Alpha ein Isomorphismus ist. Das kam mit mir Alpha sogar explizit dran. Invertierbare Matrizen gehören zu Isomorphismen. Aus der Isomorphismusgeschichte folgt auch, dass V1 und V2 die gleiche Dimension haben, das steht da ja auch. Und jetzt kommt einfach nur, dass die Hintereinanderausführung von Abbildung und Matrizenmultiplikation sich verträgt. Ich schreibe jetzt nur einmal kurz hin. Die Matrix für Delta 2 von B für B2 von B2, die da irgendwo steht, genau, auf der rechten Seite. Gut, was mache ich jetzt? Ich setze für Delta 2 von B ein, Alpha minus 1 Stern Delta 1 von B Stern Alpha. So. Ach so, für die Basen haben wir noch. B2 Hut. Und dann kommt dieses, ja, dass sich das verträgt, das heißt, ich kann erst einfach minus 1 anwenden und dann muss ich halt die Basen richtig hinsortieren, sodass das passt. Dann kommt das, da bin ich dann aber schon innerhalb des Vektorraums V1 mit der entsprechenden Basis und so weiter. Das heißt, ich habe da A. Und wir wissen auch aus der Linearalgebra, dass die zu T inverse Matrix eine Abbildungsmatrix ist, die zur Umkehrabbildung passt und es ist sogar die Abbildungsmatrix, wenn man die gleichen Basen nimmt. So, und das heißt, ich kann hier vorne einfach T hoch minus 1 hinschreiben. Das ist die richtige Abbildungsmatrix, wenn ich diesen ersten Teil angucke. Dann bekomme ich die Abbildungsmatrix hierfür. M Delta 1 G. Und da das mit den Basen richtig hingefummelt war, ist das jetzt B1 hoch B1 hoch. Und dann kommt dahinter noch die Abbildungsmatrix T. Und dann passt alles. Und für die andere Richtung fummelt man sich eben aus der Matrix den Isomorphismus. Und dann steht das auch alles da. Also wirklich nur linear. Oder? Sehe ich das falsch? Weckerinnerung, oder? Das ist witzig, ich habe glaube ich noch nie Darstellungstheorie gleichzeitig zur linearen Algebra gelesen. Das erzeugt jetzt bei mir gerade total viele Hin und Her und Crossover und Aha-Effekte. Fragen? Okay, dann hören wir auf und heute ist keine Übung. Nächste Woche geht's weiter und dann wieder mit Vorlesung und Übung. Also bitte Aufgaben vorbereiten, damit wir was zu besprechen haben. Dankeschön!